Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 unseres Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Und ja, das fällt uns heute ja echt nicht leicht. Wir nehmen heute am Montagabend auf, Montagabend nach dem schwarzen Sonntag von gestern Abend. Und ja, viele von euch, wahrscheinlich alle, haben es gestern gesehen. Der gestrige Tag war echt schlimm. Wir sind alle noch enttäuscht, wir sind immer noch wütend. Das war ein echter Offenbarungseid. Ja, und man fragt sich wirklich, wer hat diesen Mann nur ausgesucht? Und das müssen wir natürlich heute auch diskutieren. Martin und Tobias sind heute wieder da. Also Hallo. Martin, vielleicht fängst du mal an. Was denkst du, Martin? Fandest du Armin Laschet gestern beim Triell auch so mega schlecht?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich politische Fragen hier beantworten möchte. Ja, ich glaube, es ist ähnlich wie beim Fußball, man gewinnt mal, man verliert mal und nach 16 Jahren ist vielleicht auch eine Siegesserie mal gerissen.
Ja, das stimmt. Das muss auch mal eine Veränderung her. Ein Umbruch muss auch her. Ein Umbruch muss durch.
Ein Aufbruch.
Ein Aufbruch. Ja, wir sprechen natürlich über die Krise von Erzgebirge Aue. Was stimmt in meiner Vorrede ist, dass er wirklich down sind. Und ja, Offenbarungseid, ich glaube, das trifft es auch schon. Gerade bei dem Spiel, wo Martin, Tobias und ich dann auch mal wieder zu dritt im Gebirge, im Stadion sein können, sieht man so eine herbe Niederlage. Ich glaube, wenn man das 3-8 mal außen vor lässt, so eine hohe Niederlage, gab es schon lange nicht. Frage, ob es die jemals in Zweitliga-Zeiten schon mal gab. Ja, wir sind down und hatten uns den Tag ganz anders vorgestellt. Erste Frage, Tobias, an dich. Ja, wie hast du noch den gestrigen Tag verlebt? Bist du gut nach Dresden zurückgekommen nach dieser herben Niederlage?
Also das Triell habe ich mir dann definitiv nicht mehr angeguckt. Ich habe das ja die Woche davor gemacht und konnte dann bis nachts um 3 nicht schlafen. War dann halt total verballert sozusagen am Montag auf Arbeit. Das habe ich mir heute nicht gegeben. Ich habe einfach gestern Abend noch ein bisschen so den Tatort nebenbei geguckt und habe mir noch so auf Twitch meine Lieblingsstreamer angeguckt. Das war das einigermaßen versöhnlich und ich habe dann einfach nochmal so ein bisschen jetzt auch die Zeit von Schiblewski nochmal für mich passé oder Revue passieren lassen und habe dann auch gesagt, naja, am Ende ist es ja doch eine absehbare Entwicklung gewesen. Ja, aber grundlegend muss man sagen, ich habe mir gestern gedacht, Mensch, ich fahre ja jetzt jeden Sonntag dahin, ich habe ja jetzt eine Dauerkarte und das ist die Saison noch nicht so sonderlich erbaulich gewesen, aber naja, gewinnen kann ja irgendwie jeder, aber verlieren eben nicht.
Ja. Und wir haben ja gestern auch noch eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram auch. Was sagt ihr zu der Entlassung? Also die Aue Podcast Community angesprochen ist die Entlassung von Aljoscha Schiblewski richtig und haben ja da auch einige Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank dafür. Und die waren ja tatsächlich einhellig zu 100%, dass es die richtige Entscheidung war. Martin, stehst du auch hinter der Entscheidung, beziehungsweise findest du es auch richtig, ihn jetzt nach den Spielen zu entlassen?
Naja, also ich finde es ein bisschen einfach, alles am Trainer festhaken zu lassen. Und ich glaube, Helge Leonhardt hat sehr treffende Worte gefunden, wenn er gesagt hat, das gemeinsame Projekt ist irgendwie gescheitert. Wobei ich den Projektbegriff eh schwierig finde. Es ist ja eigentlich mehr ein Prozess von Erneuerung und von Verjüngung der Mannschaft. Aber ich glaube, alles hinterher trauern an dieser Stelle ist halt auch irgendwie falsch, weil es war dieses Jahr halt auch in der letzten Rückrunde kein guter Fußball in Aue und da muss man auch mal ehrlich sagen, es war halt auch notwendig, konsequente Schritte zu machen, die in der Vergangenheit verpasst wurden.
Ja. Und ja, das hatte ich mir nochmal angeguckt heute auch von der Entwicklung gerade im Sommer her. Ich glaube, der 15. Juni war es, als Schiblewski dann als Trainer bekannt gegeben wurde. Gab dann direkt danach auch ein paar Verpflichtungen, wo man eben die Frage stellen musste, die Neuzugänge, sind die schon vorher gemacht worden oder hat die Schiblewski dann gemacht? Auf jeden Fall signifikant, von dem wir immer noch reden und da kommen wir heute auch nicht vorbei in der Folge, war natürlich auch die Diskussion rund um Paco Destroh. Das war ja dann, glaube ich, so Anfang Juli, Mitte Juli. Und dann natürlich auch die Diskussion, wer den Platz einnimmt, da im Sturm. Zentrum und das hat ja dann auch tatsächlich 3-4 Wochen gedauert, bis man diese Personalie dann auch mit Manze dann auch entsprechend oder Gay auch, der ja auch erst Anfang August kam, besetzt hat. Also ich glaube, da war einfach von Anfang an eine große Unruhe in dem Team, im Verein drin und man spürte eben auch diesen Umbruch in jeder einzigen Phase des Vereins und muss ich jetzt eben auch die Frage stellen und das ist dann gleich auch schon mal die Frage, Tobias, ist dieses Team zweitligareif? Also ich glaube, so ist es unbestritten, wenn wir uns die letzten Spiele angucken, aktuell auf jeden Fall nicht die Leistungen, die sie jetzt gebracht haben. Da sind das wirklich Spiele, wo man ja sagen muss, man hat verdient auch so hoch verloren. Aber grundsätzlich, würdest du dieses Team als Zweitligareif vom Kader her sehen?
Also definitiv schon. Also man muss natürlich irgendwie mal sagen, wir haben ja zwei Stürmer verloren, effektiv, und wir haben einen Top-Innenverteidiger verloren. Also das heißt, also die große Achse ist ja eigentlich da, und ich denke, man hat mit Baba Kageye definitiv einen Zweitliga tauglichen Stürmer geholt. Man hat mit Manze, der einfach absolut außer Form ist, sozusagen, hat auch einen Zweitliga Stürmer geholt. Und bei den restlichen Teamplayern, bei Barilla, bei Mesoquem, wie sie auch alle heißen, oder auch bei Kühn, das sind halt alles irgendwie gewisserweise Wetten gewesen. Also das sind eigentlich alles Leute, die aus unteren Ligen kamen, die vielleicht das Potenzial für die zweite Liga haben könnten. Und Mesoquem hat das definitiv auch, und Kühn auch noch mit, vielleicht noch mit Abstrichen, aber wo klar ist, dass es eine Entwicklung benötigt hat. Und ich glaube, das habe ich ja gestern auch schon im deutschen Sportradio gesagt, dass ich eben nicht glaube, dass, also ich denke schon, dass das Zweitliga-tauglich ist. Ich denke aber, dass es rein von der taktischen Formation einfach auch zu komplex war, was verlangt war. Das war die These, habe ich ja gestern auch schon mehrfach auch in meinem Kopf hin und her gewählt, als ich es gesehen hatte. Den Fußball, den Schibelewski spielen wollte, das ist ein schöner Fußball gewesen, das ist ein schöner Offensivfußball gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir geschwärmt haben, das sieht mal wieder nach richtigem Fußball aus. Aber das Spielermaterial gibt es halt im Wesentlichen nicht her. Das bedeutet also insbesondere auch die Abstimmung im Mittelfeld, dass da mal riesige Felder waren, dass das Mittelfeld auch so enorm hoch stand. Also ich glaube, ich kann mich selten erinnern, dass ein Auer Mittelfeld mal so hoch stand und dementsprechend natürlich einfach auch auf unsere relativ unbewegliche Verteidigung sozusagen halt auch immer schnelle Stürmer zugelaufen sind. Das hat die ersten drei Spiele deswegen so geklappt, weil man es noch nicht ganz so durchschaut hatte. Aber irgendwann wussten das halt auch die Gegner. Ich fand ja eigentlich einen Zwischenton von Helge Leonhardt gestern eigentlich ganz spannend, wo er meinte, naja, der Mannschaft hat sozusagen den Trainer nicht erreicht oder die Trainer hat eben die Mannschaft nicht erreicht, was ja doch ein sehr spannender Punkt ja irgendwie auch war, was ja auch doch auf ein Kommunikationsproblem hinweist, nämlich halt auch so ein bisschen, dass der Trainer vielleicht auch in einem oder anderen Punkt und vielleicht auch ein bisschen beratungsresistent war, dass es halt aber auch gewisse Egoismen noch gegeben hat. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an Dimitri Nazarov, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, als er auf den Platz gegangen ist, ganz provokativ, hat er sich aber erstmal feiern lassen. Also ich glaube, das ist halt Schibelewski ist halt nicht der große Kommunikator, und ich glaube, das ist ihm halt auch ein bisschen auf die Füße gefallen in einem Team, wo es halt auch ganz viele alte Platzhirsche gibt sozusagen, die sich halt auch von dem Trainer nichts gefallen lassen.
Ich glaube aber, dass die Diskussion jetzt ein bisschen müßig ist, ob der Kader zweitligareif ist, und möchte dazu noch mal einen Punkt sagen. Also wir haben ja lange Zeit immer so getan, als ob wir ein Problem vorne oder hinten hätten. Ja, ersten drei Spiele wurde das Problem hinten attestiert. Aber ich glaube, dass man eigentlich schon auch in der Rückrunde ein riesen Abwehrproblem hatte. Ich habe noch eine alte Folge reingehört, die Tage, und das war schon erschreckend, wie schlecht die Abwehr auch letztes Jahr war. Und dann hast du die Situation dieses Jahr, dass noch dein bester Innenverteidiger aus meiner Sicht mit Steve Breitkreuz geht und zweiter Stamm-Innenverteidiger mit Ballas jetzt dauerverletzt ist, und dann spielst du einfach mit hinten mit keinem oder einem gelernten Innenverteidiger, meistens mit einem Gonta, der ja gestern auch überhaupt nicht auf dem Platz war. Also ich glaube, ich habe noch kein so ein schlechtes Spiel gesehen wie von Gonta, wie gestern, außer vielleicht das 3:8. Jetzt haben wir es auch nochmal gesagt. Da war er, glaube ich, eh nicht schlecht. Aber ja, Sören Gonta, ich weiß nicht, wie man mit 35 so spielen kann. Das ist doch eine Katastrophe.
Aber was dann, würdet ihr es als Fehler dann bezeichnen, einen Trainer wie Schibelewski zu holen, mit der Ansage auch, ein neues Spielsystem einzuführen? Wäre es nicht ratsamer gewesen zu sagen, Aue hat einen gewissen Kader, es gibt vielleicht auch eine gewisse Bewegung darin, und wir suchen einen Trainer, der mit dem Kader die Auer Spielweise, die uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten ausgemacht hat, zum Erfolg bringt? Und man hat ja tatsächlich die 180-Grad-Wende gesucht, einen Trainer zu finden, der genau diese Veränderung übernimmt. Hat man sich damit einen Gefallen getan? Was denkt ihr?
Aber ist es denn überhaupt, also gab es denn überhaupt eine Alternative dazu? Also wer kann denn überhaupt mit Dirk Schuster Fußball trainieren? Also weiß ich nicht, ob das zur Philosophie gepasst hätte und ob dann, ja, ob's, also okay, deine Frage ist, ob wir quasi zwei Umbrüche auf einmal machen.
War der Bruch zu groß?
Ja, wir hätten also auch einen Umbruch landen können. War der Bruch zu groß? Ja. Klar, man hätte natürlich auch einen Trainer holen können, der eher wie Schuster spielt, aber weiß nicht, ob man das auch haben will, ne? Also ich war jetzt nicht unbedingt von diesem Schuster-Fußball überzeugt, und Ich glaube einfach, es gab auch Trainer vorher in Aue, die halt ansehnlicheren Fußball schon gespielt haben, spielen lassen haben.
Ich würde jetzt mal die Gegenthese vertreten. Also ich glaube, es war klar, dass dieser Weg, der gewählt wurde, dass der einfach gefahrenreich ist. Und ich meine, hätte sie gegen Sandhausen das Ding gewonnen, hätte Nazarov dann vielleicht noch 30 Zentimeter weiter hinten gestanden oder hätte es da auch gegen Düsseldorf das Ding versenkt. Also dann wäre dieser Weg auch ganz anders gelaufen. Der hätte es auch gegen Schalke das Ding gewinnen können. Was mein Eindruck war, dass die Mannschaft halt irgendwann halt auch den Glauben an dieses System halt auch verloren hat. Also bei den ersten drei Spiele, die waren ja gar nicht mal so super schlecht. Also da muss man sagen, das hat schon irgendwie geklappt. Aber da hat irgendwie so das entscheidende Erfolgserlebnis gefehlt. Und ich glaube, irgendwann war es irgendwas so, ich glaube, so die Bruchstelle war halt eben so das Spiel gegen Kiel, was da halt gnadenlos verloren hat, wo du auch wirklich wenig Chancen hattest. Also keine Chance aufhalten, aber wo du wenig Chancen hattest. Und das ist eher so ein Ding, es ist ja wie so häufig im Leben. Also es ist nichts gewiss außer der Tod. Und du kannst, sind ein paar Randbedingungen anders, kann so ein System natürlich irgendwie auch zum Sieg führen. Na, also von dahingehend, letztlich gesehen ist es so gewesen, so wie die Mannschaft gestern gespielt hat, ist es aber am Ende halt auch alternativlos gewesen. Also ich meine, da war ja keine Zuordnung, da war ja auch kein Aufbäumen. Also es war schon. Und ich glaube, dass dieser Offenbarungseid gestern eigentlich dann noch fast zum Überlaufen gebracht hat.
Aber da möchte ich nochmal einhaken. Also meinst du, das Kiel-Spiel war erst der Bruch? Also glaubst du nicht, dass das Sandhausen-Spiel so das Selbstvertrauen genommen hat, dass das funktionieren kann? Also dann und dann durch die Einstellung, also gehst mit einer komischen Einstellung vielleicht ins Spiel in Kiel und dann bist du so chancenlos, ja, dann verselbstständigt sich das auch. Und ich glaube, weiß nicht, also wir hatten ja schon auch mal so Umbrüche, gerade als wir auch abgestiegen sind aus der zweiten Liga und da fing es halt irgendwann an zu laufen, Mitte August, ja, und das haben wir einfach jetzt nicht erreicht, den Punkt, sondern wir sind jetzt ja schon im September und da gibt es dann auch die Kurzreaktion, den Trainer zu entlassen. Die Kurzschlussreaktion.
Exakt.
Was anderes ist ja nicht. Also ich meine, die Probleme sind ja schon länger sichtbar.
Ja, aber was man ja gestern auch wieder deutlich gesehen hat, war die Verunsicherung der Mannschaft. Und das kann man ja auch daran festmachen, dass wir in den letzten zwei Jahren ja nie groß zwei, drei Spiele hintereinander verloren haben. Jetzt in dieser Saison haben wir es dann ja in den letzten Spielen, dass wir uns noch Niederlagen eingeholt haben. Davor dann noch zwar Unentschieden geholt haben, auch gegen starke Gegner Unentschieden geholt haben, aber eben halt auch kein Sieg. Und das fand ich gestern nochmal so prägnant. Da bin ich immer noch der Meinung, die Mannschaft hat gestern nicht gegen den Trainer gespielt und hat auch versucht zu spielen und hat auch versucht, in einzelnen Positionen und Situationen auch zu kämpfen. Also ich würde ihr nicht das abstreiten, dass sie gestern nicht wollte. Also ich fand es auch so prägnant und das nehme ich ihm auch ab. Ist jetzt zwar zum Düsseldorf-Spiel im Nachgang, wo sich Sören Gonter vor die Kamera stellt und sagt, also war nicht gut, aber uns kann keiner heute abstreiten, dass wir nicht gekämpft hätten, dass wir alles geben und das werden wir auch in den nächsten Spielen tun. Also ich glaube schon, dass wir immer mit einem Anspruch reingehen, wir wollen den Bock umstoßen, wir wollen mal wieder ein Erfolgserlebnis uns gönnen und dann muss man halt auch sagen, nochmal, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die Spielsehen von gestern guckt, das Schlimmste, was passieren hätte können, ist natürlich auch eingetreten, dass wir nämlich mit dem ersten Angriff von Paderborn direkt das Gegentor bekommen. Warum? Nicht, weil wir die ersten drei, vier Minuten irgendwie auch defensiv standen oder irgendwie verunsichert waren. Ich fand, das hat in den ersten Minuten auch gut ausgesehen. Nee, weil wir wieder individuelle Fehler halt machen. Jetzt hier in Person von Dirk Karlsson, aber dann eben auch im Laufe des Spiels immer wieder andere dann individuelle Fehler passiert sind, was natürlich auch so eine Mannschaft dann runterzieht, wenn du nach vier Minuten dann wieder 1-0 hinten bist, wenn du zur Halbzeit dann 3-0 hinten bist, dann natürlich ein Pfeifkonzert über dich ergehen lassen musst. Zur Halbzeit nimmt die aktive Fanszene die Fahnen ab und steht den Support ein. Das ist nichts, was einen aufbaut und das macht einen eben nervös und auch down. Und da stelle ich mir halt die Frage, wie erreicht man jetzt diese Mannschaft? Wie erreicht man diese Mannschaft, um ihr irgendwie Selbstbewusstsein wiederzugehen? Also diese Mannschaft braucht einfach jetzt irgendwie dringend ein Erfolgserlebnis. Wir kommen gleich dann noch auf die Gegner, die wir jetzt vor der Brust haben. Kennt auch jeder mit Regensburg und HSV. Auf jeden Fall das Gegenteil von leichten Gegnern. was braucht es jetzt, um diese Mannschaft irgendwie zu erreichen und Selbstbewusstsein zuzusprechen? Habt ihr da eine Idee?
Ich glaube, es braucht erstmal die absoluten Grundtugenden. Also frühere Auer-Mannschaften hat ja eigentlich immer ausgezeichnet, dass man füreinander gekämpft hat und dass man den Fehler des anderen einfach korrigiert hat. Und das habe ich halt eben gestern gar nicht gesehen. Also ich meine, der Karlsson rutscht weg, das wird von jemandem ausgebügelt, er versucht in einen Zweikampf zu kommen, das schafft er nicht, dann laufen sie allein auf Gonter zu. Gonter ist da leider zu unbeweglich, ich mag Gonter sehr, es ist ein sehr kluger Spieler, auch ein sehr kämpferisch starker Spieler und dann klingelt das Ding. Also du hast halt ganz, ganz wenig Kampf gestern nur gesehen. Und das heißt, und wenn du halt auch diese vielen entscheidenden Zweikämpfe praktisch nie gewinnst, also ich schau nochmal ganz kurz auf die Statistik, dann kommst du auch so schlecht ins Spiel rein. Also ich meine, klar, ich gucke gerade mal, Auer hat sogar mehr Zweikämpfe gewonnen, aber anscheinend nicht die entscheidenden. Und das ist ja das eigentlich große Problem, dass sozusagen, wie ich schon sage, eigentlich brauchen wir jetzt wieder eine richtig ordentliche, schöne Defensive, wo man eng steht und wo man nach vorne immer halt auch mal Nadelstiche setzen kann. Und dann kann das halt auch wieder funktionieren.
Aber denkst du nicht, also ich glaube, uns fehlen die Personen aktuell dazu. Ich glaube tatsächlich, und da würde ich auch uns die Zweitligareife absprechen, dass wir in der Defensive in diesem Jahr eben ein großes Problem haben. Und ich glaube halt, dass auch nach den letzten Spielen, gerade Spilewski in diesem Spiel gegen Paderborn, die mit dem Spiel Tabellenführer geworden sind, die beste Auswärtsmannschaft in diesem Jahr waren und jetzt auch weiterhin sind, dass man nicht auch da die Mannschaft genauso eingestellt hat, genau mit so einem Auer-Tugenden versucht hat zu versehen, einen Gonter heiß gemacht hat, einen Karlsson heiß gemacht hat, einen Strauß und Hertel heiß gemacht hat, dass sie erstmal defensiv gut stehen müssen und natürlich auch mit Misogem und Pfandrichter zwei im defensiven Mittelfeld hat, dass man genauso auch schon gestern reingegangen ist. Also was soll ein Trainer hier noch tun, als wahrscheinlich die gleichen Worte zu suchen, die gestern Spilewski gesucht hat? Für mich ist es echt schwierig und das mache ich auch zusammen, das mache ich daran fest auch, dass das Ballast fehlt, dass wir mit Kakutalua jemanden haben, den man auch einsetzen könnten. Dass wir in Breitscheid natürlich nochmal wieder abgegeben haben, was echt wirklich schmerzt. Niklas Jeck, der in der gut jetzt ersten luxemburgischen Liga, aber trotzdem dort Stammspieler ist und den man ja eigentlich auch schon attestiert hatte, dass er auf einem guten Weg ist, den man aber auch vor der Saison abgegeben hat. Ich glaube, wir echt ein personelles Problem und spreche tatsächlich diese Abwehr leider die Zweitligareife ab.
Ich denke, dass die Abwehr eigentlich mehr Unterstützung aus dem defensiven Mittelfeld einfach braucht. Und daran hat sie auch die letzten Spiele halt auch immer wieder gehakt. Das hat einfach, dass einfach die Verbindung zwischen Verteidigung und defensiven Mittelfeld oder Mittelfeld im Allgemeinen einfach nicht gut gepasst hat. Und dass dann einfach auch die Ketten zum Teil so weit auseinander standen. Also möglich ist das. Also du kannst ja, es ist ja nicht so, das hast du ja auch bei Schibleski bei den Spielen immer gesehen, dass er ja immer eine offensive Taktik hat, eine offensive Formation und eine defensive Formation hatte. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, bei dem Düsseldorf-Spiel waren das ja auch bisweilen drei defensive Mittelfeldspieler, die einfach auch dann davor standen. Und das wird sozusagen halt auch die Taktik der Zukunft sein, dass du einfach hinten einfach alles dicht machst, die Räume verdichtest und halt einfach fehlende spielerische Klasse durch Kampfgeist einfach auch ein Stück weit wieder kompensieren kannst.
Und natürlich diese individuellen Fehler abstellst, ne? Weil das macht natürlich alles kaputt. Da kannst du in 89 Minuten gut
das
stehen.
Das ist richtig, ja.
Im Düsseldorf-Spiel dann haut Riese den im 16-Meter-Raum um. Gestern in der vierten Minute geht es schon los mit diesen individuellen Fehlern. Ja, das muss natürlich besser werden.
Aber es wird besser. Ja, es wird besser. Also warum soll es denn schlimmer werden? Es kann ja auch gar nicht mehr schlimmer werden. Also,
ja,
ja, aber ich meine so, allein den Trainerwechsel, dann versuchen sie alle wieder anzubieten und ich meine, Marc Hensel hat es ja auch mal geschafft, mit so einer Mauertaktik gegen Stuttgart einen Punkt zu holen. Und es könnte ja auch jetzt ein Weg sein, zumindest für die beiden Spiele gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaften oben. Ja,
das denke ich nämlich auch. Also ich glaube.
Aber ich möchte nochmal eine Frage sonst auch noch aufgreifen aus der Community. Ich wollte dich gar nicht abwürgen, sorry, sprech zu Ende.
Nee, kein Problem. Dann mache ich erstmal die Frage.
Ja, meint ihr, dass die Mannschaft gegen Alexej Szpilewski gespielt hat? Und Lutz Lindemann muss wohl im MDR gemeint haben, dass es ein internes Ultimatum für Alexej Szpilewski gab.
Also letzteres könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also nach den Auftritten und natürlich auch so ein bisschen der Druck aus der Presse und aus der Fanszene heraus, glaube ich schon, dass man drüber nachgedacht hat und vielleicht sogar auch ausgesprochen hat, wir gucken uns dieses eine Spiel an und wir gucken uns das Auftreten der Mannschaft an. Hätte vielleicht auch mit einem guten Auftreten und mit einer unglücklichen Niederlage vielleicht doch sich dazu überwinden können, Szpilewski noch eine Chance zu geben, aber halt gerade nach der ersten Halbzeit war man sich dann, glaube ich, relativ schnell einig, dass man dann den Weg geht. Also für mich kann es gut sein, dass es dieses Ultimatum gab. Tobias, was denkst du?
Das denke ich auch. Also ich denke, man weiß natürlich auch hundertprozentig, wenn Aue natürlich runtergeht und den Anschluss verliert, das haben sie ja bisher zum Glück nicht getan. Da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen Millionen an TV-Geldern dran. Also da hängt wirklich super viel dran. Und ich glaube, dass man da einfach auch ein Stück weit sagen muss, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das einfach die Mechanismen des Marktes sind.
Und die andere Frage, die finde ich auch spannend.
Ich glaube,
die Mannschaft gegen die, oder willst du noch was ergänzen?
Hat die Mannschaft gegen den Trainer gespielt? Ich glaube nicht.
Genau.
Also ich glaube einfach, man ist so verunsichert, man ist so schlecht, Dimitri Nazarov sich auch so vielleicht ein bisschen auch zu provozieren, warum auch immer, ne? Also es ist sicherlich nicht damit zufrieden, dass er nicht die erste Geige spielt und ja, also wie er sich demonstrativ hat feiern lassen beim Einwechseln jetzt schon auch ein bisschen merkwürdig. Ich finde auch die Reaktion des Auer Publikums da ein bisschen merkwürdig, als ob Dimitri Nazarov jetzt der Heilsbringer wäre. Also er ist halt auch irgendwie eine Diva in seinem Spiel, ne?
Finde ich auch unpassend, also so eine Reaktion. Ich habe es jetzt gestern nicht gesehen, aber wenn es so war, finde ich es auch der Situation unpassend und auch nicht respektvoll den Mitspielern gegenüber und auch dem Trainer gegenüber, egal was da passiert ist zwischendrin oder welche Stimmungen es da insgesamt gibt. Aber insgesamt würde ich auch sagen, dass ich gestern keine Mannschaft gesehen habe, die gegen den Trainer gespielt hat. Was ich sowieso auch, klar wird solche Fälle gegeben haben, aber das, glaube ich, ist in seltensten Fällen dann wirklich der Fall, wenn, selbst wenn man das dann den Spielern vorwirft oder auch nachweist. Gestern, wie gesagt, manchmal bin ich ja auch oder oft bin ich auch sehr optimistisch und Team klar ist halb voll. Sodass ich gestern schon ein paar Sachen gesehen habe, wo man gemerkt hat, sie wollen, also so ein Fehler von der Kasern in der vierten Minute, das ist sowas, machst du doch nicht freiwillig. So eine vergebene Chance von Manze, der nach dem guten Schuss von Zulinski da irgendwie das leere Tor nicht trifft, das machst du doch als Profispieler auch nicht, gerade wenn du auch selbst in dem Wunsch nach einem Erfolgserlebnis hast. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und gerade auch die neuen Spieler, die gestern auch mitgespielt haben, die ja auch im Zweifel von Szpilewski geholt haben, erwarte ich da einen gewissen Bringschuld zu sagen, hier, ich zeige jetzt meinem Trainer, meinem Team und auch den Zuschauern, dass ich ein guter Spieler bin und versuche mein Bestes zu geben. Deswegen würde ich sagen, es war nicht so, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Spannend ist natürlich jetzt, wie die Mannschaft intern reagiert, ob sie da eher dann doch jetzt glücklich ist, dass der Coach weg ist. Aber dann braucht man sich vor ein paar Wochen dann auch nicht hinstellen und sagen, ist gut, dass er jetzt da ist und er bringt neuen Wind rein und sind spannende Ideen und gute moderne Spielweise, passt dann irgendwie auch nicht zusammen.
Und man muss ja auch sagen, also trotzdem kann man ja mal sagen, wen auch alles geholt hat. Ich meine, er hat ja in so vielen Jahren Mesogo M geholt, der, glaube ich, auch definitiv das Potenzial natürlich auch für eine zweite Liga hat. Das ist ein ungeschliffener Rohdiamant. Er hat einen Baba Kagei geholt, der einfach, glaube ich, hier wahnsinnig stark spielt, der sich immer reinhaut. Man hat auch gesehen, dass ein Antonio Manze auch enormes Potenzial hat, aber eigentlich vollkommen außer Form ist. Also das ist schon Dirk Karlsson, der sicherlich ab und an natürlich Schwächen auch im Stellungsspiel auch natürlich Schwächen hat er, das aber durch Kampfgeist wieder ausgleichen kann. Also der hat auch schon gute Leute geholt, die, wenn Aue die Klasse hält, einfach auch hier Aue dauerhaft einfach auch bereichern können.
Wobei, das habe ich ja heute nochmal dann recherchiert, Miseguem und Ferjani, die waren auf jeden Fall von Aue offiziell schon bekannt gegeben Anfang Juni und Szpilewski wurde erst Mitte Juni bekannt gegeben. Also da würde ich tatsächlich bei den beiden das in Frage stellen, dass Szpilewski da seine Hände mit im Spiel hatte. Kann natürlich trotzdem sein, dass man vorher auch schon in Kontakt war und auch irgendwie so eine Liste hatte. Aber die beiden waren auf jeden Fall schon vorher in Aue.
Man konnte ja leider keinen Krimsekt trinken und Kaviar essen gehen.
Genau.
Ich würde noch gerne einen anderen Kommentar vorlesen. Und zwar, Tobias wurde zugestimmt. Die Abwehrspieler waren die ärmsten Hunde auf dem Platz. Zitat Ende. Zweiter Kommentar, es braucht eine ordentliche Doppelsechs, dann kann der Gegner keine Schnittstellen bedienen und die Abwehr läuft nicht immer in die 1-zu-1-Situation. Um deine These nochmal von der Abwehr zu unterstützen.
Auch spannend, das fällt mir tatsächlich auch seit einigen Spielen auf. Warum sind die Räume zwischen den Sechsern und dieser Abwehrkette so groß? Das gab es doch früher auch nicht. Und wir spielen jetzt auch jetzt kein groß anderes System. Mit gestern, glaube ich, 4-4-2. Auch da hat man dann irgendwie zwei Spieler, die dann mit Mesogelben und Fandrich, die eher defensiv arbeiten, Fandrich dann auch nach einer Halbzeit rausgenommen worden, hat wahrscheinlich der Trainer auch eine gewisse Schuld bei ihm dann gesehen. Mesogelben hat mir tatsächlich gestern sehr gut gefallen. Das war einer der wenigen, hat auch nicht alles geklappt, aber trotzdem mit ein paar guten Ideen und Kampfeswillen und so. Das war so ganz gut, aber warum passt das aktuell nicht zwischen Abwehrreihe und Sechser? Was denkt ihr?
Fandrich ist außer
Form. Weil das erstens das und zweitens, weil das System auf Gegenpressing, auf offensives Gegenpressing ausgelegt war. Und offensives Gegenpressing funktioniert nur mit einer relativ hochstehenden Mittelfeldreihe. Das bedeutet, eigentlich ist es ja so ausgelegt, du eroberst den Ball und hast da vorne gleich möglichst viele Anspielstationen. Das hat ja auch in ein, zwei Situationen.
Gesehen?
Ja, teilweise. Teilweise habe ich die gesehen. Also gab es eine Situation, die dann zu diesem Pfostenschuss von Zulinski geführt hat. Da hat er, glaube ich, Fandrich im Mittelfeld hoch erobert und hat dann gleich auf Zulinski weitergespielt. Der hat sich gut durchgesetzt, hat dann gegen den Pfosten geschossen und dann hat Manze. Also wenn das System Spielewski mal funktioniert hat, dann sah es wirklich schön aus. Aber es hat eben relativ selten funktioniert.
Also ich hatte in den letzten Spielen das so wahrgenommen, dass Spielewski und das Team auch von dieser eher offensiven, fordernden Spielweise abgekehrt sind und eher sich versucht haben, eher defensiv aufzustellen und ich weniger von diesem offensiven Draufgehen gespürt hatte. Was ich glaube auch in irgendeinem O-Ton nach irgendeinem Spiel Kiel oder so auch wahrgenommen hatte, dass es aber auch eine Aussprache zwischen Team und Trainer gab, dass vielleicht diese sehr offensive Art zu spielen nicht zum aktuellen Kader passt und man das gerne verändern möchte. Das hat er, glaube ich, Bielewski in einem Interview gesagt. Aber klar, wenn man vorn offensiv drauf geht, dann ergeben sich Lücken. Hat der Kwaśniok, der Trainer von Paderborn, gestern auch in der Pressekonferenz zugegeben, dass man das auch ausgemacht hatte als Schwachstelle von Aue, diese Räume hinter den Ketten. Wurde gestern ausgenutzt. Aber der Kommentar, die ärmsten Schweine gestern auf dem Platz waren die Abwehrspieler. Also wie gesagt, sie haben sich ja selbst in die Bredouille gebracht. 1-0 Carlson mit dem Ding. Das 2-0 war ganz gut ausgespielt. Das war dieser ja doch auch so eine kleine Konterart. Paderborn spielt relativ schnell hin raus und spielt dann einen echt guten Pass da in die Schnittstelle und Hertel steht zu weit hinten, hebt das abseits auf. Da finde ich, da kann man auch wenig tun. Und klar ist hier Gonta auch wieder relativ hüftsteif, aber auch da, er spielt gegen Sven Michel, einer der besten Stürmer in der zweiten Liga. Da würde ich auch wieder sagen, da trifft es jetzt keine Schuld und Sven Michel schließt das Ding halt auch ab, dass er das Ding in den Winkel knallt. Da kannst du vielleicht auch bei manchen Situationen so nichts machen. Auf der anderen Seite das 3-0 wieder und auch da die armen Schweine in der Abwehr. Links außen geht vollkommen unbehelligt von Strauß oder Fandrich. Kann er links durchgehen und Strauß trabt so langsam hinterher, schön in diesem Sportschau-Zusammenfassung noch schön zu sehen. Also ich weiß nicht, die Abwehrspieler sehe ich da schon in einer gewissen Verantwortung. Guckt euch das 4-0 nochmal an in der Wiederholung, kurz nach der Halbzeit, wo hinten sind drei Auer Abwehrspieler gegen fünf Paderborner und das auch nicht in einer offensiven Kontersituation, sondern aus einem von hinten herausgespielten normalen Aufbausituation heraus. Babacar Gaye greift auch noch hinten mit als fast Sechser da irgendwie ein, schafft es natürlich nicht, irgendwie den Stürmer da zu stellen. Und die können sich 3, 4, 5 Paderborner können sich den Ball aussuchen, wer das Ding reinmacht. Das stimmt defensiv halt extrem nicht. Und klar, da zählen irgendwie die Sechser mit dazu. Ja, das heißt, der aktuelle Kader, wir müssen mit dem zurechtkommen. Natürlich, was wir haben. Wir haben auch mit 31 Spielern einen sehr, sehr großen Kader. Da wird es jetzt kurzfristig auch keine Veränderungen geben. Aber Veränderungen gibt es ja auf der Trainerbank. Deswegen würde es mich mal interessieren, Martin, neuer Trainer. Was muss denn so ein neuer Trainer mitbringen? Welcher Trainertyp für dich passt denn jetzt aktuell nach Aue? Vielleicht hast du auch schon ein paar Namen.
Na, ich finde es schwierig, dass man so immer sehr stark im Trainertyp gewechselt ist. Also es gab mal immer diesen jungen Trainer, sage ich jetzt mal. Also ist ja nicht nur Tedesco, sondern auch Stipic. Und dann gab es wieder Dotschev dazwischen. Also Helge Leonhardt hat ja sehr stark immer gewechselt im Trainertyp. Und eigentlich finde ich den jungen, ambitionierten Trainer, der vielleicht aus dem Nachwuchsleistungszentrum kommt, deutlich passender. Aber natürlich kann der mit so einer Drucksituation nicht klarkommen. Also brauchen wir jetzt jemanden, der auch Erfahrung hat, weil die Mannschaft muss jetzt, mental auch wieder zur Stärke kommen und nicht nur sich spielerisch verbessern. Und deshalb denke ich, wird es am Ende jetzt eher jemand mit Erfahrung werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer in der aktuellen Situation das besonders attraktiv findet, nach Aue zu kommen, weil es ist ja schon auch eine sehr schwierige Herausforderung. Man ist gerade mitten in der Saison, ist auch gerade keine Länderspielpause, man kann keine Transfers mehr machen. Man hat auf der anderen Seite natürlich immerhin noch fast drei Viertel der Saison. Und es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Job und ich hoffe, es kommt jemand Gutes.
Also Stipic würde ich gar nicht begrüßen. Stipic ist ja, glaube ich, auf diversen Stationen auch abgestiegen. Ich glaube nicht, dass es wird. Ich werfe mal einen Namen in die Runde, den ich im Aue-Forum gelesen habe, wo ich aber denke, das passt, und zwar Markus Koczynski.
Warum sollte er passen?
Denn Markus Koczynski, also Markus Koczynski steht für eine sehr geordnete Defensive. Er ist, er hat einfach sehr viel Erfahrung im Abstiegskampf. Und ich glaube, er ist auch jemand, der Mannschaften gut erreichen kann, der auch als ein überaus männlicher Typ gilt und der, glaube ich, auch als Aufbauer sozusagen auch gilt und der, glaube ich, in Dresden damals unter ganz ungünstigen Umständen abgestiegen ist. Die waren ja damals in diesem riesigen Lockdown. Andernfalls hätten sie es vermutlich geschafft und er hat auch mit Dresden, er hat das zwar nicht mehr bis zum Ende begleitet, aber relativ souverän auch den Klassenerhalt geschafft. Und ich glaube, dass es ein Trainer ist, der wahrscheinlich nicht zu bezahlen sein, aber der, glaube ich, so vom Typ her sehr gut passen würde. Auch so von seiner ruhigen und von seiner ruhigen, sachlichen Art. Also ich denke, auch Dresden würde sicherlich sehr froh sein, den von der Gehaltsliste zu haben.
Gut, das wäre mir jetzt egal. Ich teile auch die These, dass wir jetzt wieder den Schritt zurück machen und wieder eher einen alten, erfahrenen Trainer suchen. Das würde ja dann sogar mit Koczynski irgendwie passen. Das Experiment mit jungen Experimentaltrainer, Laptop-Trainer, das ist jetzt gescheitert. Und da wird Helge den Teufel tun, um nochmal in diese Kerbe hineinzugehen, weil er jetzt, glaube ich, auch jemanden vertraut, der in der Erfahrung entsprechend mitbringt.
Geht ja auch um das Signal an die Fanschaft, ne? Also ich glaube schon, dass das ein junger Trainer jetzt nicht unbedingt viel Kredit haben wird und dann ist es vielleicht eher doch der mittelalte oder alte, erfahrene Trainer.
Oft wird natürlich in solchen Situationen auch auf alte Auer Vereinslegenden irgendwie zurückgegriffen, um eben auch gerade dieses Standing und vielleicht auch diese Vorschusslorbeeren ihm mitzugeben und vielleicht den Einstieg zu erleichtern. Martin, du hast gerade die Jugendarbeit angesprochen. U19-Trainer Jörg Emmerich, was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht, ob er schon alle Trainerlizenzen und so hat, die man für die erste Liga braucht, aber ist das jemand, der vielleicht gut dazu passen würde, der natürlich auch ist im Verein angestellt, hätte vielleicht sogar auch die Möglichkeit, dann nichts groß zu verlieren, im Sinne, dass, wenn es schief geht, geht er wieder zurück auf seine bisherige Position im Nachwuchsleistungszentrum. Hätte das Standing und die Unterstützung von den Fans einer von ihnen zu sein und ja, vielleicht dann doch eher das Gegenteil von dem jungen Laptop-Trainer zu sein, ohne auch vielleicht neue Methoden der Trainingsführung irgendwie zu vernachlässigen und diese
Ich glaube es eher nicht.
Was denkt ihr?
Ich glaube es eher nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Weil das einfach zu viel Druck für so eine Person ist. Also das macht man interimsweise, aber das macht man nicht für eine ganze Saison. Und selbst wenn er jetzt die Lizenzen hätte, ich glaube nicht, dass er eine Fußballlehrerlizenz hat, könnte man ja auch sagen, René Klingbeil holt man jetzt aus Jena, der ist da Co-Trainer und ja, der hat die Lizenz aber auch nicht. Also ich meine, das wird nichts. Und ich weiß auch nicht, ob das so aus jemand aus dem Verein halt auch sein kann, weil der muss ja auch genug Standing haben, um auch neben Helge Leonhardt zu bestehen oder unter Helge Leonhardt zu bestehen oder wie auch immer, ja. Also das muss ja dann auch von Anfang an jemand sein, dem man es auch zutraut.
Marco Kämpfer als Co-Trainer von RB Leipzig?
Also ich glaube nicht, dass jemand von RB Leipzig von der Co-Trainerbank auf die Trainerbank von Erzgebirge Aue wechselt. Also ich weiß oder ich habe gehört, dass es da diverse Kooperationen gibt und dass Schibelewski halt auch von RB Leipzig empfohlen wurde.
Meinst du nicht Marco Kurt?
Marco Kurt, natürlich. Das habe ich gesagt, Kämpfer. Nee, Marco Kurt, sorry. Klar.
Ach, Marco Kurt, aber ist er wirklich Co-Trainer? Ich dachte, der wäre Jugendtrainer.
Der ist Trainer der U19,
U19 macht ja Meier, Daniel Meier ist
er. Der war aber Trainer der U19 und ist jetzt Assistant Manager, also Co-Trainer. Und der hat eine UEFA Pro Lizenz, also die Lizenz hat er.
Der ist eigentlich immer irgendwie in der Verlosung mit dabei, also war ich immer dabei. Ich glaube, also mein Bauchgefühl sagt eher nicht. Also am Ende, wir machen erstmal weiter.
Am Ende wird es ein Trainer, den keiner kennt, wie immer. Wir sind ja hier in Aue.
Genau.
Ja, aber das spricht ja wieder gegen diese These von Helge, jetzt muss der Schuss auch sitzen, ja. Also und das ist auch eine persönliche Sache jetzt. Ich glaube schon, dass Helge auch angeschossen ist. Da kommen wir vielleicht dann auch nochmal drauf. Er hat es selbst, und das fand ich fair, auch als sein Projekt in der Pressekonferenz gestern verkauft, auch als Niederlage für ihn eingestanden, dass er an das Projekt geglaubt hat, aber es nicht funktioniert hat. Das heißt, und man sieht es ja auch in den Foren, auch Helge ist unter Beschuss bezüglich seiner Entscheidung des Trainers gegenübers und der Transfers im Sommer, sodass er jetzt auch liefern muss. Und da ist halt die Frage, mit welchem Sicherheitsnetz er das Ganze tut. Und da finde ich es halt immer nachvollziehbarer, wenn man jemand auf einen bekannten Namen zurückgreift, als jetzt wieder jemand Neues, Unbekanntes herauszuzaubern. Aber ich glaube auch, der Trainermarkt ist dünn. Und ja, man sieht es ja, uns fällt es auch schwer, Trainernamen hier ins Gespräch zu bringen.
Genau, also ich denke, ganz hart gesagt, werden nicht immer wieder dieselben Säue durchs Dorf getrieben. Also zum Beispiel ein Keller oder sowas oder einen Mike Walpurgis oder sowas oder keine Ahnung. Also ich denke, am Ende wird das wieder, also entweder wird das ein relativ unbekannter Trainer werden, wieder so ein Hans aus der Box, oder jemand sozusagen, der schon irgendwie halt auch in der Region irgendwie mal gearbeitet hat oder zumindest verankert ist.
Schauen wir mal. Genau. Gut. Wie fandet ihr gestern die Aktion, Schibelewski nicht mehr auf die Pressekonferenz zu lassen?
Macht das albern. Das albern. Also eigentlich sagt man dann ja, es hat nicht sein sollen, dann kann er noch seinen Satz sagen und gehen. Aber vielleicht hat man es auch dann erspart, ne? Also vielleicht muss man es auch aus der Perspektive sehen, wer weiß, ob er da hin wollte, wer weiß das alles schon. Alle Spekulationen.
Ich muss halt auch mal sagen, dass halt auch wenn ihr Schibelewski die letzten 15 Minuten beobachtet hat, der wirkte halt auch mega angeschossen schon. Also der stand eigentlich da wie vom Donner gerührt, was natürlich bei so einem Trainertyp wie Schibelewski ja eigentlich eher ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber der hat ja auch gar keinen Ingame-Coach mehr betrieben. Und da war mir eigentlich, also habe ich auch schon gedacht, na, der wird wohl wissen, was jetzt wohl gleich kommt. Also es ist schon, also ich glaube, ich sehe das auch ein bisschen so wie Martin. Also ist natürlich wieder so, schießt sich natürlich alles wieder auf den Präsidenten ein. Und der Präsident, der Helge Leonhardt, wirkte gestern mega angeschossen auch, wirkte auch wirklich sehr, sehr betroffen, zu gutem Recht, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass man Schibelewski, vielleicht ist das auch in gewisser Weise auch ersparen wollte. Also ich mag den ja, ich mag ja auch Schibelewski so, also als Typ, das ist so ein bodenständiger Typ, sicherlich nicht der größte Kommunikator. Aber ich glaube, keine Ahnung, wie es dem auch nach dem Spiel gegangen ist. Ich meine, der ist ja so alt wie ich, der ist 34, und wenn du da mit so großen Träumen und Hoffnungen nach Deutschland wieder zurückkommst und dann so nach 7 Spieltagen grandios scheiterst, wochenlang vorher schon diesen Druck gespürt hast, das hat er immer wieder auch gesagt, dich dann dorthin zu setzen, es sollte nicht sein, das ist schon, da musst du schon sehr erfahren sein im Leben, sag ich mal.
Ja, aber ich fand's auch wenig respektvoll gestern. Ich kann es nicht nachvollziehen, diese These, man hat ihn dann vor etwas geschützt. Vor was denn? Also wir sind doch im Profifußball und er hat auch diesen Weg gesucht. Er wollte den Weg nach Deutschland hier gehen. Er hat sich in den letzten Tagen dann auch immer der Presse gestellt, stand hinter seinem Vorhaben, wusste natürlich auch in den letzten Tagen, dass der Druck da ist, wusste wahrscheinlich auch, wenn das Spiel in die Hose geht, ist er weg. Aber ihm da nicht diese Bühne zu geben, zu sagen, wie kacke das Spiel war und was nicht funktioniert hat, wie enttäuscht er ist. Und natürlich hätte er dann wahrscheinlich Durchhalteparolen irgendwie angebracht und fühlte sich immer noch am richtigen Platz und bat um Zeit. Natürlich. Und das ist doch auch der übliche Weg, wie man damit umgeht. Und sei es respektvoll hin oder her, in einem guten Profiverein hätte man ihm diese Chance gegeben und hätte diese Entscheidung heute getroffen, ob man ihn jetzt gestern in dem Aktionismus vor versammelter Presse, und wir waren ja fast noch im Stadion, als die Info kam, da so reinzuhauen und so eine kurzfristige Entscheidung, die vielleicht schon vorher geplant war und auch so vorher organisiert war. Aber wie man ja auch Helge angemerkt hat, war er echt angefressen und auch nervös tatsächlich, wie wenn man ihn bei der Pressekonferenz beobachtet hat. Das ist ihm auch schon nicht leicht gefallen, weil er ja auch an das Projekt geglaubt hat. Aber es gibt kein gutes Bild von Auer als Verein, in Helge Leonhardt als Person, irgendwie ab nach außen, auch zu potenziellen neuen Trainerkandidaten, ja, die ja auch jetzt sehen, was passiert denn mit Auer Trainern, wie viele Trainer hat Auer in den letzten Jahren verschlissen. Wenn es mal gut läuft, dann hat man die Unterstützung vom Präsidenten. Wenn mal es irgendwie hakt, dann kriegt man vom Präsidenten öffentlich irgendwie einen drüber. Und wenn es mal auseinander geht, dann geht es eben auseinander mit, dass ein Trainer krank gemeldet wird oder sich krank melden muss, wo es nie ein offizielles Statement irgendwie groß gibt oder dann irgendwie Wochen später. Oder aber, dass man nicht mehr die Chance hat, nach einem schlechten Spiel auf der Pressekonferenz die letzte Pressekonferenz durchzuführen, sondern der Coach das Ganze macht in einer Aktion 5 Minuten nach Abpfiff. Also das ist echt auch, woran man knabbern muss, dass wieder in der Außendarstellung der Verein meiner Meinung nach halt auch nicht klug und nicht modern und professionell gehandelt hat.
Es war von Alexei leider nur ein kurzes Gastspiel.
Ich glaube, war das nicht irgendwie so, gab es auch mal, war das nicht beim VfB Leipzig so, dass mal ein Trainer in der Halbzeitpause noch entlassen wurde?
Fortuna Köln.
Ich weiß es gerade gar nicht. Fortuna Köln war das. Hatten ähnlich machtbezogenen Präsidenten, und der hat dann, glaube ich, Toni Schumacher, die alte Kölner Torwartlegende, in der Halbzeit von einem, glaube ich, auch Zweitligaspiel dann entlassen. Ich glaube, ja, gestern haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, glaube ich, auch in der Halbzeit, dass es diesen Fall schon mal gab. Aber ja, soweit ging es.
Es gab 15. September 1999 wurde Toni Schumacher in der Halbzeitpause entlassen.
Welcher Tag war gestern? Nicht der 15. September, oder?
15. Dezember, Entschuldigung.
Dezember, okay.
Ja.
Okay.
Ich glaube, es gab aber auch noch einen weiteren Spruch, auch, glaube ich, von einem Trainer, glaube ich, auch vom VfB Leipzig, und der sagte, ich möchte den Präsidenten lieber vor mir sehen als hinter mir. Und ich glaube, das passt irgendwie auch ganz gut zu Helge, weil der noch vor 13 Tagen noch seine Treue bekundet hat.
Na gut, wir werden sehen. Spannend. Wer es gestern die ganze Pressekonferenz sich angeguckt hat, ja auch so, also auch eine Situation, zuerst darf ja immer der Gästecoach was sagen, Kwaśniok dann auch ziemlich angefasst von der Situation zu sagen, hier ist jetzt eine komische Situation für ihn und er will deswegen auch nur wenige Worte zum Spiel sagen, gut gespielt und freut sich über Tabellenplatz 1, und dann wurde das Wort auch schon Helge Leonhardt gegeben, der dann halt mit schon auch zittriger Stimme die Entscheidung bekannt gegeben hat, bevor es dann mit der Ansage, es gibt heute, es wird um Nachfragen, also es wird gebeten, keine Nachfragen von Seiten der Presse Richtung Helge Leonhardt zu stellen, wurde dann an Lukas Kwaśniok wieder abgegeben, dass er ein paar Paderborner Fragen beantworten kann. Aber eine Reporterin vom Vogtland-Anzeiger hat dann die Frage dann doch sich getraut, an Helge Leonhardt zu stellen, ob denn im nächsten Spiel jetzt am Freitag in Regensburg dann Marc Hensel auf der Bank sitzt. Und Peter Höhne hat versucht, sie noch irgendwie die Frage dann sozusagen nicht beantworten zu müssen. Aber Helge sprach dann den Satz, das werden wir heute oder morgen entscheiden. Und da steckt natürlich auch schon ein bisschen was drin. Also was gibt's denn für große Alternativen, dass jetzt Marc Hensel auf der Trainerbank sitzt, gerade wenn man sagt, das wird heute, also gestern Sonntagabend oder heute Montagabend, vielleicht kommt hier live auch noch was rein, werden wir aufnehmen. Das gibt ja eigentlich für mich nur die Alternative, dass Marc Hensel entweder den Trainerjob am Freitag in Regensburg übernimmt, oder aber man hat in der Hinterhand schon jemanden, der jetzt relativ schnell übernehmen kann. Was denkt ihr? Wie wird's ausgehen? Kriegen wir in dieser Woche noch einen neuen Trainer?
Also Stand 20.39 Uhr, es ist noch nichts reingekommen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte.
Glaubst eher auch nicht.
Ich möchte noch, ich habe mal gerade noch was gesehen. Alexej Spilevski hat was auf Instagram gepostet.
Oh.
Was glaubt ihr denn, was er da gepostet hat?
Einen Geburtstagsgruß an seinen Großvater.
Du hast jetzt gerade mal nachgeguckt.
Ich habe es vorhin schon gesehen.
Ist richtig. Er hat heute einen Geburtstagsgruß an seinen zweiten Vater. Er wurde heute 80 Jahre alt. Er ist Arzt, Vater seiner Mutter, der Champion unter den Champions. Großvater, Urgroßvater, ich danke dir für so viel und liebe dich unendlich. Ich habe es jetzt aus Russisch hier automatisch übersetzen lassen.
Das ist
doch eine geheime Botschaft. Ich möchte dir außergewöhnlich gute Gesundheit wünschen, dein Enkel.
Das ist eine geheime Botschaft an Helge Leonard oder so, glaube ich, ganz sicher.
Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall auch seine Biografie abgedatet. Es steht nicht mehr Coach Manager FC Erzgebirge Aue in seiner Biografie, sondern einfach nur noch Professional Soccer Coach drin.
Das ging schnell.
Da hat er sich schnell damit abgefuhrt. Aber eine Sache, die ist mir jetzt doch noch wichtig, die ist mir gestern sehr unangenehm aufgestoßen, als ich wieder im Auer Fanforum unterwegs war, auf dieser Seite mit diesem blauen F. Und da sind einige wieder echt unter der Gürtellinie gewesen. Zum Beispiel schrieb der eine irgendwie, der solle nicht so viel Wodka saufen. Alter, wo ich mir auch da denke, was geht denn eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor, da irgendwie total unsachlich zu werden? Also da irgendwie dem, also das fand ich auch in dieser Form eigentlich echt ein bisschen oben drüber. Also so ein bisschen, also Spilevski hat halt immer wirklich die Schwierigkeit, dass er von Anfang an einfach auch einen schwierigen Stand auch bei den Fans hat. Und ich glaube, es war auch für ihn keine leichte Zeit. Und auch wenn das ein professioneller Trainer ist, ist es ja trotzdem irgendwie noch ein Mensch mit Hoffnung und Gefühlen.
Schön gesagt, deswegen an dieser Stelle, ja, alles Gute, Alyosha Spilevski, für die Zukunft. Es sollte nicht sein. Wir hatten alle gehofft, dass es klappt und dass du auch den Umbruch in Aue mit begleitest, aber du wirst deinen Weg machen. Thomas Letsch war auch mal ein paar wenige Tage im Erzgebirge und hat dann auch seinen Weg gefunden und spielt jetzt international im Europapokal. Ja, vielleicht kreuzen sich mal wieder die Wege und du kommst mal wieder in Aue vorbei. Vorerst sollte es uns nicht weiterbringen. Tja, so zusammengefasst die aktuelle Lage der Situation. Gibt es was, Martin, was dir aktuell Hoffnung macht? Wo du so ein kleines Fünkchen erkennst, zu sagen, ich bin optimistisch, weil...
Ja, ich finde es einfach schwierig, so den Kopf hängen zu lassen. Es ist immer noch sehr, sehr viele Spiele und es waren ja auch eher schwierige Spiele, außer jetzt vielleicht das Sandhausen-Spiel. Vom Niveau her müssen wir einfach gegen die Gegner wie Ingolstadt, wie Rostock, vielleicht auch wie gegen Dynamo, also gegen solche Teams müssen wir gewinnen. Und wir hatten ja auch schon häufiger sehr schlechte Hinrunden und haben es dann mit einer guten Rückrunde noch geschafft. Also es ist ja nichts Ungewöhnliches, dass Aue mal zu Weihnachten im Keller festhängt und wir können es immer noch schaffen. Und ich glaube auch, wenn man die Mannschaft gut einstellt, dann ist die Zweitliga tauglich.
Hast du eine ähnliche Hoffnung, Tobias?
Definitiv. Also ich glaube, es wird jetzt richtig in der Mannschaft rumpeln. Es wird, und ich denke, erfolgreiche Mannschaften von Aue sind eigentlich immer Mannschaften gewesen mit einem hohen Zusammenhalt, die eigentlich aus relativ wenig viel gemacht hatten. Und ich denke, wir hatten im Erzgebirge schon technisch bedeutend schlechtere Mannschaften. Also wo wirklich Holzhacker-Fußball betrieben wurde, war noch zu Goldmichels Zeiten. Also von dahingehend glaube ich auch, dass wir noch gute Chancen haben. Und ich denke, dass wir zumindest eine realistische Chance haben, um den Relegationsplatz mitzuspielen. Und man muss ganz klar sagen, Rostock schwächelt, Dynamo Dresden beginnt zu schwächeln, Sandhausen ist schwach, Ingolstadt ist schwach und da wird noch einer von oben unten reinrutschen. Also ich denke, die letzten Messen sind jetzt einfach noch nicht gesungen.
Wir schaffen was. Wir müssen nur zusammenhalten und das ist dann auch schon so ein bisschen die letzte Frage, die ich mir hier notiert habe, die nämlich heißt, was können wir als Fans tun? Also da fand ich es jetzt positiv, wie in der ersten Halbzeit die Mannschaft supportet wurde, egal wie es stande. Das fand ich echt einen guten Support da aus dem Stehblock, die da unvermittelt weitergemacht haben. Ja, wie habt ihr es gesehen gestern, die Stimmung in der ersten Halbzeit, vielleicht auch die Zuschauerzahl, die für mich dann eher enttäuschend war mit 5000 Zuschauern. Wie habt ihr aktuell gestern unsere Fans wahrgenommen, Martin?
Die Zuschauerzahl ist eine Katastrophe. Also ich glaube, es sind jetzt zwei Spiele hintereinander gewesen, aber die Leistung auch gegen Düsseldorf rechtfertigt es nicht, dass 1000 Zuschauer weniger kommen, eine Woche später. Und klar kann man enttäuscht sein, aber ich finde es auch sehr merkwürdig, nicht hinzugehen, wenn man hingehen kann. Ich verstehe natürlich auch, viele Leute haben Gründe, nicht hinzugehen, ja, auch, ich will jetzt auch gar nicht die Diskussion aufmachen, aber ich kennt ja die Diskussionen auch. Die aktive Fanszene hat sich ja auch entschieden, ins Stadion zu gehen. Das machen ja auch nicht alle, wenn man jetzt sich nur mal umschaut, wie viel Fanszene überhaupt supporten. Und ja, ich glaube, per se ist es halt auch jetzt spannend, wie viele Leute nach Regensburg mitfahren werden. zu sehen.
Bärs, was denkst du? Was können wir als Fans tun?
Ich denke, als Fans können wir einfach ein Stück weit zusammenhalten. Ich denke, wir sollten uns irgendwie aufhören, in sozialen Medien irgendwie gegenseitig zu belöffeln. Zum Teil wirklich auf untersten, also teilweise auch auf unschönem Niveau, sag ich jetzt mal. Und vor allen Dingen denke ich auch, dass wir auch ins Stadion kommen sollten und einfach auch die Mannschaften pushen sollen, auch wenn sie mal einen Fehler macht. Und ich glaube, dass gerade die Symbiose zwischen der Auermannschaft und den Zuschauern eigentlich immer so, dass das das Wichtigste war. Also ich fand die Stimmung gestern bisweilen echt auch ein bisschen geisterhaft, muss ich sagen. Also fast schon bisweilen dystopisch dystopisch jetzt vielleicht noch nicht, aber man hat schon so eine, also ich weiß nicht, wenn man so die Stimme aufnimmt, das hatte ja schon ein bisschen was leichtes Dystopisches auch. Und deswegen muss man einfach sagen, da muss wieder ein bisschen Schwung reinkommen.
Ja. Ja, dann kann ich mich nur anschließen, also auch mehr zusammenhalten. Wir haben den Hashtag Kumpelverein. So blöd, wie es klingt, wir erzählen immer von in guten wie in schlechten Zeiten. In guten Zeiten kann jeder ins Stadion gehen, in guten Zeiten kann jeder in Foren gehen und was reinschreiben und die Mannschaft hypen. Heißt aber nicht, dass man in schlechten Zeiten die Mannschaft so schlecht schreiben muss oder so schlecht reden muss, wie es vielleicht manche tun, vielleicht wie ich es dann heute auch gemacht habe. Wir sollten wieder Mut haben und Zuversicht, dass das Team zweitligareif ist, dass sie das noch schaffen und auch ja mitunter Dinge zurücklassen und vergessen, die zuletzt passiert sind und mit dem Kader zusammenwachsen. Und dann die Mannschaft wieder im Stadion unterstützen. Seid ihr in Regensburg dabei, Tobias, Martin? Da geht's ja dann schon los.
Ich muss leider arbeiten an dem Freitag. Da muss ich wichtige Therapiestunden machen. Deswegen bin ich leider nicht mit dabei.
Ich plane hinzufahren. Und zu Social Media, da fällt mir noch ein Spruch von Helge Leonard ein. Du glotzt nicht in die sozialen Netzwerke. Das zersetzt eure Gehirne und ist wie Heroin oder so ähnlich.
Also.
Da hat er auch nicht ganz Unrecht.
In den sozialen Medien. Genau. Ja, Helge, da sind wir noch. Haben wir noch einen Helge der Woche? In jeder Sendung haben wir einen Helge der Woche. Aktuell ist er auf Social Media sehr wenig aktiv. Martin, hast du was gefunden?
Ja, ich würde natürlich einen Satz aus der Pressekonferenz nehmen, weil ich ihn sehr bemerkenswert finde. Er sagt, ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber es ist so nicht umsetzbar. Also, wenn ich das richtig transkribiert habe an der Stelle. Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass er auch von einem Projekt redet und nicht von einem, ich habe an den Trainer geglaubt oder ich habe an den Umbruch geglaubt, sondern der Projektbegriff ist ja schon auch, sagen wir mal, tiefgreifend und er nimmt sich damit ja auch selber in die Haftung und macht sich damit ja auch jetzt noch mehr deutlich angreifbar und sein angreifbarer als vorher und somit wird ja auch die nächste Trainerentscheidung ihm auch noch viel stärker angelastet werden.
Ja, also der Druck wird nicht weniger und genau, der Spruch, ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber so ist das nicht umsetzbar. Wenn ich meinem Chef so ein paar Projektergebnisse vorgestellt habe, habe ich dann mitunter auch schon den Satz gehört. Deswegen ist es dann auch nicht so schlimm und das Leben geht weiter. So, dann haben wir den Ausblick, den haben wir noch nicht geschafft. Tobias, du hast ja sicherlich noch ein paar Daten zu unseren Auswärtsspielen rausgesucht. Regensburg und Hamburg. Haben wir die Zeit, uns noch das mal anzugucken?
Klar, die Zeit haben wir noch. Ich versuche mich auch für meine Verhältnisse kurz zu halten. Und zwar, wir starten nächsten Freitag, starten wir in wunderschönen Regensburg am 24.09.2021 im Jahnstadion. Ein Gegner, der uns eigentlich wie kein anderer liegt. In 16 Spielen haben wir neunmal gegen Regensburg gewonnen, 4 Unentschieden und 3-mal hat der Regensburg den Sieg davongetragen. Letzte Saison gab es praktisch ein 1-1 und ein 0-2 Sieg für Regensburg. Man muss irgendwie ein bisschen sagen, dass Regensburg in dieser Saison so ein bisschen wie der Phönix aus der Asche gestiegen ist mit ihrem 4-4-2-Doppel-6-System. Da sind Siege gegen Schalke dabei, ein 4-1 meine ich, ein Sieg gegen Holstein Kiel, wo übrigens gerade Ole Werner sein Traineramt aufgegeben hat, vor ein paar Minuten, 0-3, dann gegen Sandhausen Sieg 3-0 und Darmstadt 0-2. Ich weiß es gerade nicht, wie sie jetzt gegen Düsseldorf gespielt haben, das weiß bestimmt vielleicht Martin oder so. Und 1-1. Sind sie 1-1, also definitiv waren sie zu sagen, bis vor dem letzten Spieltag ja sogar noch Tabellenführer, absolut krass. Und sie haben natürlich einfach auch total starke statistische Werte. Sie haben einen Expected Goals Wert zu Hause von 1,95, sie sind damit fast Spitzenreiter. Sie haben einen Expected Goals Against Wert von 1,21, damit sind sie im guten Mittelfeld. Sie treffen sozusagen Also in Heimspielen fallen in aller Regel mindestens so im Durchschnitt 3 Tore und insgesamt fallen in aller Regel 4 Tore und sie schießen meistens so um die 3 Tore. Und sie haben bisher auch in jedem Heimspiel getroffen. Das heißt, der fehlende Scorewert liegt bei circa 0, also liegt exakt bei 0% und sie haben, glaube ich, auch eine Goal Conversion Rate oder eine Shots Conversion Rate von 15%, was einfach ein sehr, sehr guter Wert. Das heißt, wir kommen auf eine richtig offensiv starke Mannschaft, kommt da auf uns zu. Und die Vater des Erfolges sind neben Breitkreuz natürlich auch Benedikt Gimba, Max Berjuskov und Sapay Singh. Und ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen. Und gerade bei Benedikt Gimba, das ist natürlich ein absolut führungsstarker Spieler, der natürlich mit einer enorm körperlichen Stärke, mit einem hohen defensiven Bewusstsein und einem hohen Maß auch an Aggressivität natürlich auch das Spiel im Mittelfeld natürlich auch an sich reißen kann, gerade im defensiven Mittelfeld. Hat die Saison schon 2-mal getroffen und eine Vorlage gegeben und ist natürlich auch Kapitän. Weiner ist natürlich Sapay Singh, ist auch so ein Man to Watch, ist aus meiner Sicht eher bis Neuseeländer und ist auch so eher einer, der so für einen schwächeren Erstligisten oder Mittelklasse Erstligisten in Frage kommt. Der ist einfach enorm schnell, er hat eine hohe Beweglichkeit, eine sehr hohe Balance, das heißt, der ist schwer aus dem Tritt zu bringen. Er ist ein sehr guter Distanzschütze, kann auch das Spiel machen und ist darüber hinaus noch ein ziemlich guter Tempo-Dribbler. Und das ist, glaube ich, auch so einer, den haben sie sich, glaube ich, von Bayern 2 ausgeliehen. Und der ist auch einer, der natürlich auch das Spiel einfach so ein typischer Unterschiedsspieler, ein Unterschiedsspieler. Und ich glaube, insgesamt haben die einfach eine richtig, richtig starke Mannschaft zusammen. Und glaube ich, werden auch die Saison noch eine richtig starke Rolle spielen. Also ich denke, wenn wir in Regensburg mit einem Unentschieden nach Hause gehen können, haben wir schon richtig viel gewonnen.
Was tippst du, Martin, Regensburg?
Es kommt darauf an, ob David Otto spielt. Der ist aktuell verletzt. Nein. Top. Ja, ich glaube, Tobias hat schon sehr gut zusammengefasst. Sie sind natürlich sehr stark, aber ich meine, sie haben gegen Düsseldorf auch nur 1-1 gespielt. Düsseldorf, da haben wir ja die Woche vorher in Aue gesehen, wie schlecht die sind. Und ja, also weiß nicht, ob das nicht dann auch möglich sein kann, da unentschieden zu spielen oder zu gewinnen, weil wir haben da ja mit so die beste Bilanz aller Gegner und ich war ja bisher 2-mal da und 2-mal hat Aue da gewonnen.
Das ist doch der Spirit, den wir brauchen. Deswegen fährst du dahin. Sehr gut. Wir hoffen auf Martin dann, ja. Also wo keiner damit rechnet, dass wir da irgendwas holen, gerade auswärts, ist das ja dann vielleicht auch unsere Chance, dass uns auch der Gegner unterschätzt und auf die locker Schulter nimmt und wir vielleicht auch mit ein bisschen Glück mal ein Tor machen und dann mit Glück auch verteidigen. Warum nicht? Auf der anderen Seite, wenn wir realistisch sind, ist das natürlich ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel, gerade in der Situation, in dem sich beide Vereine gerade befinden. Aber wir haben dann auch ein nächstes Heimspiel. Denn wer kommt denn dann zu uns ins Erzgebirge, Tobias?
Na, Hamburg, meine Perle, kommt am 1.10. Und das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich den HSV als Gegner von Erzgebirge Aue sehe. Es ist bisher immer was dazwischen gekommen. Und jetzt kann ich ihn endlich mal sehen am 1.10.2001. Naja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Deswegen bin ich auch froh, dass sie wieder nicht aufgestiegen sind. Und ich habe ja aber auch schon gestern zu dir gesagt, Martin, Freitagabendspiele im Erzgebirge sind einfach richtig geil.
Also da stimme ich dir zu, aber was hast du denn vorher dir für Ausreden gesucht, nicht hinzufahren?
Und vor allen Dingen, der ist halt kein Edelfan, der nur zu den Topspielen fährt. Der fährt halt auch gegen Sandhausen.
Gegen Sandhausen. Und das ist so gewesen. Einmal musste ich meinen Bruder besuchen. Ein anderes Mal war sozusagen, war ich gerade aus Ägypten wiedergekommen. Also ich glaube, da ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Es war richtig blöd. Und letzte Saison gab es sozusagen ein 3-3. Das war durch diese 2 Hochzeit-Tore. Und da haben wir das Hinspiel aber auch 3-0 verloren. Und der HSV ist ist eigentlich entgegen seines Mottos oder entgegen seiner Art eigentlich mal ziemlich durchwachsen in der Saison gestartet. Gegen Schalke haben sie 1-3 gewonnen, dann kam aber 1-1 gegen Dynamo Dresden, dann haben sie gegen St. Pauli Stadtderby verloren. Gegen Darmstadt haben sie auch nur 2-2, gegen Heidenheim 0-0, gegen Sandhausen 2-1 und gegen Werder Bremen haben sie halt auch gewonnen. Na, also das muss man einfach mal gucken und sie haben aktuell eher so einen mittleren Tabellenplatz. Die haben eine Expected Goals Wert von 2,04. Nee, das muss man mal auswärts gucken. Also zu Hause haben sie bloß einen Expected Goals Wert von 1,1, auswärts. Das bedeutet, dass sie eher so mittelmäßig und sie sind auch auswärts anfälliger für Gegentore. Insgesamt gesehen muss man sagen, dass sie das Spiel bei ihnen in aller Regel so 3 Tore fallen und dass sie auch relativ viele Schüsse auch gegen sich zulassen und vor allen Dingen auch mit circa 13% sozusagen auch, naja, es ist eine ganz okay Goal Conversion Rate irgendwie auch noch haben. Also insgesamt glaube ich, das ist eine Mannschaft, die auch wieder einen mega Umbruch hinter sich hat. Also sie haben natürlich mit Mario Glatzel, wie sie sich einen Top-Mann geholt, mit Jonas Meffert sich einen Top-Mann geholt, mit Sebastian Schonlauer als einen Innenverteidiger, haben aber halt auch Leute abgegeben wie Amadou Onana, Jeremy Dutschak oder Rick van Trongelen oder Simon Terodde. Also ist natürlich wieder mal so ein ganz, ganz großer Philosophiewechsel beim HSV. Ich denke, Stabilität und HSV, das sind so zwei Wortgruppen, die sich einfach kategorisch ausschließen. Und insgesamt gesehen ist so ein Man to Watch, ist Bakary Yatta. Also allgemein ein total spannender Spieler, den sie ja eigentlich praktisch aus dem fußballerischen Nichts geholt haben. Ich habe selten so einen schnellen Spieler in der zweiten Liga gesehen, was ja echt erstaunlich ist, weil Bakary Yatta, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, der kommt mir immer total wuchtig vor im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal live gesehen habt, aber der ist einfach ungemein schnell. Also der beschleunigt schnell und hat eine hohe Spitzengeschwindigkeit und ist deswegen einfach auch in den Rechtsaußen und Linksaußen einfach immer brandgefährlich, weil der auch so eine enorme Schusskraft hat und einfach ja gefühlt irgendwo halt auch eine Pferdelunge kombiniert mit einem richtig starken Stellungsspiel. Und er ist darüber hinaus im Gegensatz zu vielen anderen Spielern vom HSV auch relativ zuverlässig. Also das ist so einer, der sicherlich gerade unter den relativ schwachen Außenverteidigern viele Probleme machen kann.
Martin, gegen den HSV gewinnen wir, oder?
Ja, vor allen Dingen haben wir auch eine gute Bilanz gegen die, ne? 3 Heimspiele, genau. Und 4 Punkte. Also, und ich fahre nicht hin, also gewinnen wir natürlich, klar.
Also ich hatte das Spiel, glaube ich, gegen Sandhausen gesehen, wo es ja, glaube ich, auch mit recht viel Glück dann irgendwie noch recht kurz vor Ende das 2-1 gerade zu machen gegen Sandhausen. Also, und du hast ja auch, Tobias, die Ergebnisse dann vorgelesen. Also es ist echt auch noch so eine Achterbahn, die sie aktuell mitnehmen in dieser Zweitligasaison. Und da hoffe ich einfach, dass wenn sie ins Gebirge fahren, ins Tal fahren, sie dann auch wieder meine Talsohle einnehmen und ja, wir vielleicht auch mit Glück da ein paar Punkte holen. Ihr habt es vorhin gesagt, die Gegner oben drüber in der Tabelle, die sind nicht weit weg, aber wir brauchen jetzt halt mal ein paar Punkte. Und so wie dieses Thema Selbstbewusstsein und Vertrauen, Erfolgserlebnis, das ist, glaube ich, jetzt so das Wichtigste. Vielleicht muss man auch so ein bisschen Richtung Teambuilding jetzt arbeiten als neuer Coach. Das ist doch der Punkt. Aber wir gehen positiv und optimistisch an die Sache ran und wir hauen Regensburg weg und wir hauen den HSV weg. Ganz klar.
Ich prognostiziere in den nächsten 2 Spielen mindestens einen Sieg. Mit unter einem neuen Trainer.
That's the spirit. Sehr gut. Weitermachen.
So machen wir es. Sehr schön. Wir verlassen die Traurigkeit und haben aber auch noch ein schönes Thema, ein positives Thema. Und der ein oder andere wird jetzt vielleicht denken, was gibt's in den aktuellen trüben Zeiten von Erzgebirge Aue Positives zu berichten? Das gibt es auf jeden Fall, nämlich wir wollen ja regelmäßig über die U17 und deren Bundesliga-Abenteuer in diesem Jahr berichten. Und da haben wir mal zusammengefasst, wie es aktuell steht. Das ist ja jetzt das erste Jahr U17 Bundesliga, was Erzgebirge Aue spielt. Und die Jungs haben 5 Spiele gespielt, haben schon 7 Punkte geholt als Neuling. Es ist mega gut, als Aufsteiger hier auf Platz 8 von 19 Mannschaften hineinzukommen. Das ist echt toll, was das Team um Philipp Haug hier geschafft hat. Also wenn man sich die Spiele auch anguckt, er hat schon gegen Top-Teams gespielt, gegen Chemnitz. Die sind, ich glaube, die haben bisher alle Spiele gewonnen, auch Erster. Haben sie leider das erste Spiel 2-0 verloren, aber dann ging es schon mit dem ersten Heimspiel und ersten Heimsieg los. Gegen Jena hat man 1-0 gewonnen. In Halle hat man noch leider dann den Ausgleich bekommen, hat 2-2 auswärts gespielt, hat dann wieder zu Hause gespielt und den nächsten Heimsieg geholt. Also sehr, sehr heimstark die Jungs mit 1-0 gegen Union. Und jetzt gerade letztes Wochenende am Sonntag haben die Jungs in Hannover gespielt und da leider in der Nachspielzeit unglücklich noch 2-1 verloren. Aber auch da wieder eine etablierte U17-Bundesliga-Mannschaft wirklich nah am Punktverlust gehabt. 5 Spiele, 7 Punkte, Platz 18. Mega gut. Und wir haben mal den Trainer Philipp Haug um ein Statement gebeten und er hat dankenswerterweise ja auch zugesagt. Wir haben ihn mal gefragt, wie denn aktuell sein Team drauf ist, was so für ihn die aktuellen Gründe sind, weswegen es im Team so gut läuft und wo vielleicht auch noch so ein paar Stellschrauben sind, an denen er und das Trainerteam jetzt aktuell arbeitet. Und dieses Statement hat er uns mitgeschickt. Hört mal hier rein. Let's go.
Ja, also wir als Trainerteam und ich denke auch, da kann ich für die Mannschaft und für die Spieler sprechen, sind natürlich schon zufrieden mit der Ausbeute, mit der Punkteausbeute aus den 4 ersten Spielen, wo wir 7 Punkte holen konnten. Und gerade jetzt das Spiel am Wochenende gegen eine starke Unioner Mannschaft spielt da natürlich nochmal sehr rein, weil das wirklich eine gute Bundesliga-Mannschaft ist, die seit Jahren schon in der Bundesliga auch eine gute Rolle spielt. Und das Spiel konnten wir gewinnen mit 1-0 und demzufolge stehen wir jetzt einmal natürlich in der Tabelle mit den Punkten gut da, haben aber auch ein gutes Gefühl, dass wir sehen, okay, wir als Aufsteiger und erstmalige Bundesliga-Mannschaft sind auf gar keinen Fall chancenlos, können sogar auch Spiele gewinnen und auch Spiele gegen gute Mannschaften gewinnen. Somit sind wir zufrieden mit der Punktausbeute. Wir sind auch mit dem Auftreten im Großen und Ganzen recht zufrieden. Haben natürlich trotzdem ein paar Dinge, an denen wir arbeiten wollen. Aber ja, das passt im Großen und Ganzen auf jeden Fall, dass der Saisonstart gelungen ist. Davon kann man, denke ich, schon sprechen. Gründe, warum es so gut läuft, sind sicherlich einmal eine mannschaftliche Geschlossenheit. Das heißt, dass die Jungs es schon verstanden haben, was wir auch im Vorfeld in der Vorbereitung angesprochen haben, dass wir in dieser Liga gegen diese Mannschaften auf diesem Niveau sicherlich auch auf Gegner treffen, die uns vielleicht fußballerisch in dem Moment ein Stück weit überlegen sind. Was aber nicht bedeuten soll, dass wir da uns nur hinten reinstellen wollen, die Bälle nach vorne schlagen wollen und hoffen, dass wir Glück an dem Tag haben. Aber wir müssen halt schon auch viel verteidigen. Wir müssen viel Aufwand betreiben in der Trainingswoche, dann auch am Wettkampf. Wir müssen viel laufen, wir müssen aggressiv sein. Wir müssen diese typischen Auer Grundtugenden leben, die auf den Platz bringen natürlich und verkörpern. Und das haben die Jungs jetzt speziell in den letzten 3 Spielen richtig, richtig gut gemacht. Dadurch dann halt auch die Punkte, die 7 Punkte in den letzten 3 Spielen geholt. Das ist ein Grund. Und dann glaube ich, ist es trotzdem auch ein Grund momentan, dass wir eine gute Chancenverwertung haben, was jetzt in den letzten Jahren nicht immer so war, dass wir dort extrem kalt vorm Tor sind. Aber wir brauchen jetzt relativ wenig Großchancen, um Tore draus zu machen. Und sind aber halt auch im Abwehrverbund, gerade so unsere Abwehrkette, die macht das wirklich sehr, sehr ordentlich. Und wie gesagt, die Jungs nach vorne fahren dann immer auch ordentliche Angriffe und machen dann die Tore. So, das sind, denke ich, so 2 Bausteine für den Erfolg. Und dann gibt es natürlich trotzdem noch Sachen, die wir besser machen können, müssen und wo wir halt dran arbeiten. Das ist dann trotzdem auch das Spiel mit Ball, also dass wir da schauen, einmal aus einer kompakten Organisation dann trotzdem schnell und kontrolliert umzuschalten. Das heißt nicht einfach den Ball nach vorne zu hauen und hoffen, dass einer schneller von uns ist, sondern schon auch den Mut haben, dann Fußball zu spielen, mit Zug zum Tor, auch vielleicht mal ein 1-1 annehmen, vielleicht auch einfach mal ein Stück weit einen Foul zu erzwingen oder einen Abschluss zu erzwingen. Da noch ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Kontrolle in den Umschaltsituationen, aber halt auch im Spiel mit Ball immer wieder auch Phasen zu haben, wo wir mal den Ball laufen lassen. Das wird natürlich dann gegen Hertha BSC, gegen Wolfsburg, wird es natürlich nochmal ein Stück anspruchsvoller, auch jetzt schon Spiele, wie das gegen Union war oder jetzt Hannover, ist das natürlich anspruchsvoll, aber trotzdem wollen wir da dran arbeiten, ohne dieses Verteidigen zu vernachlässigen, dieses hartnäckige in den Zweikämpfen zu vernachlässigen. Das ist halt immer der Grundbaustein. Da wollen wir dran arbeiten und dann haben wir trotzdem auch noch festgestellt, dass wir ein Stück weit auf dem Platz zu lieb sind. Das, was so gerade Ersatzspieler oder die Jungs, die nicht im Kader sind, von außerhalb dann mit reingeben, das ist schon gut. Muss halt so ein Stück weit der Funken auf den Platz überspringen, was jetzt auch immer einfacher gesagt ist als getan, da die Jungs ja trotzdem auch viel investieren, Sauerstoffarmut, kaputt sind und dann halt auch noch reden sollen und sinnvolle Sachen, sinnvolle Kommandos geben sollen. Ist nicht immer einfach, trotzdem müssen wir das mehr machen. Wir müssen dort aktiver verbal auf dem Platz werden, um uns dort einfach auch zu helfen, offensiv wie defensiv. da sind wir noch ein bisschen zu ruhig. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Ansonsten, wie gesagt, sind wir insgesamt sehr, sehr zufrieden, wie das jetzt angelaufen ist. Trotzdem wissen wir, dass das natürlich nicht reicht, um unser Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist, in dieser Liga auch nächstes Jahr zu spielen. Das wäre ein Riesenerfolg und da braucht man natürlich noch Punkte und da müssen wir in jedem Spiel alles raushauen. Aber das Gute ist, wir sehen, dass wir gewinnen können. Wir sehen, dass wir gegen richtig gute Mannschaften gewinnen können. Und das gibt auf jeden Fall Mut. Und das haben die Jungs sich auch erarbeitet in einer harten und auch schwierigen Vorbereitung, wo die Jungs jetzt nicht die Ergebnisse erzielen konnten, weil wir da einen Fokus natürlich erstmal auch auf die Fitness, auf ein paar andere Dinge Wert gelegt haben, als jetzt zwingend auf dieses Ergebnis. Und da haben sie sich jetzt aber die Erfolgserlebnisse in der Liga geholt. Und das ist natürlich optimal. Das freut uns alle. Und da können die Jungs wirklich sehr, sehr stolz auf sich sein. Wir haben einen großen Kader. Wichtig ist auch immer wieder, dass nicht nur die Jungs, die jetzt vielleicht getroffen haben oder die jetzt viel gespielt haben, dort entscheidend sind, sondern wir trainieren unter der Woche 4-5 Mal und da brauchen wir alle Jungs, um eine gute Trainingsqualität zu haben, um dann auch die Jungs, die dann am Ende auf dem Platz stehen am Wochenende, genau in diese Form zu bringen, wo wir sie brauchen. Und das finde ich halt auch immer wichtig, dass dort alle dazugehören, egal ob sie im Kader sind oder nicht, ob sie spielen oder nicht. Das ist halt ganz wichtig. Und da sind wir auf einem sehr ordentlichen Weg. Das machen die Jungs wirklich gut. Da bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir jetzt keine Stinkstiefel haben, sondern dass da alle wissen, worum es geht und das ordentlich umsetzen. Und das ist, denke ich, auch oder wird jetzt ganz wichtig sein, dass wir das über die ganze Saison tragen, dass dieses Verständnis dafür da ist und jeder an diesem Ziel mitarbeitet. Und ja, demzufolge, denke ich, können wir positiv jetzt in die nächsten Spiele gehen und müssen da natürlich auch trotzdem schauen, dass wir die Ziele einmal umsetzen, die ich jetzt angesprochen habe, aber natürlich auch die Punkte holen. Ja, das gehört dazu und ja, so sieht es momentan aus und ich denke, da können wir alle positiv, gerade auf den Nachwuchs insgesamt, weil auch die anderen Ergebnisse momentan sehr ordentlich sind und speziell auf die U17 schauen.
Ja, und das war Philipp Haupt. Vielen Dank, Philipp, für das Statement. Wir versuchen das auch ja regelmäßig zu machen, um nochmal so ein Live-Bericht aus dem Inneren unserer U17-Bundesliga-Mannschaft zu kriegen. Aber ein Live-Bericht kann uns auch Martin erzählen, oder? Denn du warst bei dem Heimspiel gegen Union Berlin in Aue.
Genau, das war letzte Woche auf dem neuen Sport- und Freizeitzentrum in Aue. Das ist relativ nah am Hauptbahnhof. Also Hauptbahnhof ist ja eigentlich kein Hauptbahnhof, aber unten am Bahnhof. Ja, auf jeden Fall 10 Minuten vom Bahnhof entfernt. Ja, es war ein ganz schönes Spiel. Man kam früh in Führung. Man hatte dann aber auch relativ viel Glück. Also ich würde Philipp da an der Stelle leider ein bisschen widersprechen wollen. Es war sehr, sehr viel Glück. Man hatte dann am Ende zwar noch die Chance, das 2-0 auch zu machen, aber es war ein allen im allen glücklicher Sieg, muss man einfach mal sagen. Ja, geht mal hin. Es waren auch so um die 50 Zuschauer da, wenn ich mich richtig erinnere. Oder offiziell waren es 50 Zuschauer. Es gibt auch schöne Eintrittskarten. Also man kriegt eine wirklich Papierkarte, es kostet 5 Euro oder 3 Euro, wenn ihr eine Dauerkarte habt, dann zahlt ihr nur 3 Euro. Geht mal hin, das ist cool. Und die spielen meistens am Samstag um 11 oder um 13:30, glaube ich. Manchmal gibt es auch Sonntagsspiele. Heimspiele waren, glaube ich, jetzt alle, aber am Samstag, ne? Auswärtsspiele waren sonntags eher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es beide Spieltage, Samstag, Sonntag, vormittags.
Genau. Und das könnt ihr auch schon gleich tun in der kommenden Woche, am 25. September, nämlich zum Derby gegen Dynamo Dresden. Samstag, 13 Uhr, das nächste Heimspiel in der B-Junioren-Bundesliga. Unterstützt unsere Jungs hier bei den nächsten 3 Punkten. Verzichten muss unser Team, unsere U17 leider auf die Spieler Tommy und Paul. Die haben sich leider verletzt im Spiel gegen Hannover. Gute Besserung, Tommy und Paul. Ich hoffe, ihr seid wieder bald einsatzbereit. Wir hoffen das alle und können das Team wieder unterstützen. Okay, und das war dann auch schon die aktuelle Sendung. Ich möchte mich bei euch bedanken, Martin und Tobias. Das tat richtig gut. Man hat mal wieder gemerkt, Psychotherapie wirkt, wenn man allein Gesprächstherapie wirkt. Wenn man Probleme hat, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt, drüber sprechen, tut immer gut. Und danach hat man wieder so ein paar kleine Fünktchen mitbekommen, wo man wieder die Hoffnung schöpft und daran glaubt. Ich tue es auf jeden Fall. Wir werden dieses Jahr nicht absteigen. Es wird eine schwere Saison. aber wir halten die Klasse. Da glaube ich ganz stark dran. In diesem Sinne habe ich noch
eine Sache.
Ein letztes Wort an die Gäste. Genau.
Ich habe noch eine Sache. Ich möchte gerne einen Podcast empfehlen. Und zwar war ich beim Brennpunkt Orange zu Gast. Das ist ein Podcast aus der Fanszene von Wismut Gera. Und da habe ich über den FC Erzgebirge Aue und grüne Fanpolitik geredet. Und könnt ihr gerne mal reinhören und mir Feedback geben.
Und lasst euch nicht abschrecken vom Namen oder Wismut Gera. Das hat tatsächlich, ja, ich glaube, in der Folge, Martin, gar nichts mit Wismut Gera zu tun, oder?
Nee, das ist schon sehr auch, im Konflikt zur Fanszene in Gera. Aber es geht auch um Hegel Leonhard sehr viel. Und ihr werdet auch erfahren, dass Hegel Leonhard mal in Gera aktiv war.
Genau, hört es euch an, sehr zu empfehlen. Ich habe es auch schon angehört. Echt gut gemacht, Martin. Sehr spannend, sich anzuhören. Genau.
Genau, tragt den Podcast gerne weiter, tragt ihn zu all euren Freunden, gebt uns super Bewertungen auf Instagram oder wo man uns überall auch Bewertungen geben kann. Unsere Community wird größer und ich denke, nochmal vielen Dank auch an unsere Community, die sich halt immer die mit uns in Instagram in Verbindung tritt. Also ich finde, es ist eine enorme Bereicherung und wir haben eine richtig tolle Community. Da ist kein einziger dabei, der irgendwie Stunk macht oder so, sondern es ist eine richtig coole, sachliche Community und für euch machen wir das einfach wahnsinnig. Nicht gerne.
Wir sind ja hier nicht bei Facebook.
So sieht's aus, Wobei ich manchmal glaube, wenn Hegel Leonhard von Heroin spricht, dann hat er eigentlich uns gemeint.
So ist es. Glück auf.
In diesem Sinne, bleibt gesund, geht wählen und wir hören uns dann in 2 bis 3 Wochen wieder. Bis dahin, wir holen ein paar Punkte. Alles wird gut. Macht's gut.
Ciao.